Ja, es gibt ja nicht das eine Jahr 1989. Das zerfällt ja extrem in mehrere Teile, also zumindest in zwei Teile. Das war dieser erste Teil, wo zwar viel geschehen ist, aber ich immer davon ausgegangen bin, also dieses Land wird sich immer mehr abgrenzen. Da wird die Mauer eben höher gebaut, wenn das nicht mehr reicht. Und die Durchlässigkeit wird noch weiter eingeschränkt. Dann wird man eben überhaupt nicht mehr verreisen können. Ich kannte immer nur diese eine Richtung. Es war ja bis zum Herbst also unmöglich, dass da etwas in die andere Richtung gehen könnte. Und deshalb habe ich dieses erste halbe, dreiviertel Jahr normal gelebt, also wie überhaupt Normalität noch möglich war. Natürlich hat der Galgenhumor zugenommen oder die hässlichere Seite, der Zynismus hat zugenommen. Ja, das war ja so Tanz auf dem Vulkan, aber heute gibt es ja so viele Leute, die plötzlich schon alles vorher gewusst haben. Also ich habe nicht zu denen gehört und alle, die um mich drumherum waren, haben auch sich nichts Konkretes vorstellen können, was da passieren könnte.
Und viele sagen ja, dass sie die DDR eigentlich in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren letztlich gar nicht mehr richtig ernst genommen haben in diesem Sinne. Dass das Absurde vielleicht stärker war, das Groteske stärker war als die wirkliche Bedrohung und das Gefühl des Eingeschlossenseins. Ne?
Ja, das hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Also ich bin ja so in den 50er Jahren aufgewachsen und sehr kleinbürgerlich. Und der Kleinbürger kam ja aus einer Diktatur und der wusste, was Angst ist. Und das wurde natürlich sofort übertragen und auch nicht völlig unberechtigt auf alles das, was dann in stalinistischer Zeit passierte. Also da gab es eben konkret die Leute, die wegen eines politischen Witzes weggefangen wurden und gesessen haben. Und lauter hässliche Sachen, das kennt man ja alles. Und dann, also so in den 80er Jahren, gerade in Prenzlauer Berg, in dieser sogenannten Szene, da tauchten die Leute auf, die Sie meinen, die mir immer erklärt haben, ach, das ist alles da, die machen das da, aber das interessiert uns ja alles nicht mehr. Wir machen unsere Sachen und der Staat existiert da vor sich hin und das geht uns nichts an. Aber das war bei mir nie so. Also für mich war DDR immer Feld der Auseinandersetzung. In aller Depression, Aggression und so weiter. Aber es war mein Feld.
Weil Sie sagen Depression, klar, Sie fotografieren schwarz-weiß sowieso, aber trotzdem scheint es auch, also gerade was hier im Sommer und Oktober, Sommer und Herbst 89 zu sehen ist auf Ihren Fotografien, dass sich über dieses Land wirklich so ein Grauschleier gelegt hat. Also es gibt ja kaum Sonnenlicht eigentlich in Ihren Fotos. Wie so ein Grauschleier, wie so eine, ich sag mal, auch gefühlte Sackgasse geradezu. Ja, ein Land, was sozusagen am Ende ist und nirgendwo mehr weiterkommt. So wirken diese Fotografien
also
auf mich.
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre ging meine Leistungskurve sozusagen steil nach unten. Das war, und das hängt mit dem zusammen, was Sie beschreiben. Ich hatte die Empfindung, dass ich alles durchfotografiert habe. Und dass wenn ich fotografieren gehe, ist der Blick ja ein sehr genauer. Ich kann keine Scheuklappen anlegen, sondern ich sehe alles. Ja. Und ich wollte es nicht mehr sehen. Es war alles durch. Und dieses, was dann hinterher war, dass ich mir gesagt habe, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte doch viel mehr gearbeitet. Also das, was dann plötzlich die DDR, dass sie zum abgeschlossenen Sammlungsgebiet wurde, ja, wenn ich das ausgenutzt hätte. Aber das ließ sich ja nicht zurückdrehen. Ja. Und so wurde geringer, meine Fotografie, und es wurde grauer und auswegloser.
Es gibt hier, ich habe ja ein Foto vor mir, das ist auch in dem Band aufgeführt, der jetzt zur Ausstellung erschienen ist, zum Beispiel ein Paar, wo der Mann mit einem Fernrohr sozusagen über die Ostsee hinwegschaut. Also ein Teil dieser Fotografien stammt von der Ostsee. Eine der wenigen Bilder eigentlich, wo sowieso auch Menschen abgebildet sind, interessanterweise. Und auch die nur von hinten und auch die schauen irgendwo anders hin. Die wollen offenbar auch eigentlich rausschauen aus ihrem Land, also Richtung Dänemark oder Schweden. Oder so.
Ja, dieses Menschen- oder Nicht-Menschen fotografieren, das ist auch eine sehr persönliche Sache. Ich war immer sehr scheu und das ist mir schwer gefallen. Also auf so wie diese Fotografen, also die so richtig Fotografen sind, die da voll draufhalten auf die Menschen. Das hat mir nie gelegen. Menschen anzusprechen fand ich auch schwierig. Das ist dann auch keine richtige Straßenfotografie mehr. Und deshalb ist dieses so, diese Annäherung halb von hinten und so weiter und so fort, die hat eigentlich meiner Distanz zu den Menschen entsprochen. Und es hat sich daraus eine Art Stil entwickelt, weil ich festgestellt habe, also bei diesen ganzen Stadtbildern und so, die ich gemacht habe, die sehr oft schon gezeigt wurden, dass durch das Weglassen von Menschen entsteht eine Irritation. Und es passiert das, was ich wollte, dass die Leute sich ihre gebaute Umwelt ansehen. Sozusagen, das haben wir für uns gebaut. So wohnen wir, so leben wir.
Das passt ja auch zu Ihrer Ausbildung. Ne? Sie sind
ja
ausgebildeter Stadtplaner.
Ja,
waren
das,
es auch einige
Jahre. Ich habe als Stadtplaner gearbeitet und Das wollte ich nicht mehr. Ich war sehr jung und darin habe ich nicht den Sinn gesehen. Also wenn ich mit 23 im Büro gesessen habe und dann diese Perspektive, das 40 Jahre lang zu betreiben, und da habe ich dann früh genug die Kurve bekommen.
Zumal auch die Möglichkeiten wahrscheinlich im Osten schwierig waren, da ja, bestimmte Dinge durchzusetzen.
Die man das ist überall ein sehr komplizierter Beruf, weil man ja also das alles, was man einholen muss an Genehmigungen und so, diese ganzen Verfahrensweisen und so, das ist was Kompliziertes. Und ich war jung, ich war abends in der Kneipe und morgens um 7 sollte ich da im Büro sitzen. Also das hat einfach
das ging nicht.
Das hat einfach nicht zusammengepasst. Ja. Das also, und es war natürlich, also Städtebau im Osten war natürlich besonders trist, also weil da eben nur diese Klötzer hinzustellen waren und der Rest war schreckliche Arbeit, das alles so einzumessen, dass das auch stimmt und gebaut werden kann.
Das zeigen Sie aber, ja auch, riesige Räume zum Beispiel zum 40. Jahrestag der DDR zum Beispiel, diese Oktoberfeierlichkeiten 89, auch offenbar Generalproben, ne, bevor es richtig losging,
haben
Sie fotografiert. Ne? Also gut, wieder gut, eigentlich gut ohne gesehen. Menschen.
Ja, das ist, das spitzt das natürlich noch zu, wenn man diese Proben fotografiert.
Ohne Publikum.
Aber das war eigentlich mehr Realität, als wenn da also Fähnchen schwingende am 7. Oktober waren, weil das ja alles nicht mehr stimmte. Das hat nie besonders gut gestimmt und zu der Zeit erst recht nicht
mehr. Da marschieren Soldaten da plötzlich fast im Leeren eigentlich. Ja, ne? Sozusagen Ost-Berlin ist fast leergeräumt und die Soldaten marschieren da fast schon wirklich symbolisch so für die letzten Tagen und Wochen der DDR.
Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf diese Fotos an der Ostsee. Weil, also wenn ich heute mit jemandem aus dem Westen darüber rede, dem kann sich nicht die Aufladung erschließen, die diese Szene Ostsee hatte, und dass man über das Meer guckt. Das wird auf der ganzen Welt gemacht, dass man aufs Meer sieht. Aber in der DDR war es noch spezifisch aufgeladen, indem man alles das, was da hinten war, war in irgendeiner Form Westen. Ob das Dänemark hieß oder Schweden hieß oder so. Und dann kam noch aus, wenn ich in Boltenhagen war zum Beispiel, habe ich die sehr deutliche Erinnerung, dann kam die Fähre aus der Kieler Bucht irgendwie, Travemünde oder so. Und alle glotzten nach dieser Fähre. Und man konnte sich ausmalen, was in den Menschen vorging. Ja. Und damit spielt ironisch auch diese Geschichte, dass sich das da alle auf das Meer so sehen. Ja. Aber eben mit dieser Aufladung. Aber ich bin Fotograf, ich kann das nur fotografieren. Und wenn ich das alles drunter schreibe, dann brauche ich es eigentlich nicht mehr zu fotografieren. Also muss ich darauf spekulieren, dass es gesehen wird.
Moskau und Leningrad sind auch noch dabei, also Leningrad ist heutige Petersburg, und da ist der Grauschleier ja fast noch stärker. Also da steigen Sie zum Teil gar nicht aus dem Bus, glaube ich. Sie fotografieren viel sozusagen durchs Busfenster hindurch. Es regnet draußen und kaum Menschen auf den riesigen Straßen und Plätzen. Ja, auch so eine Verlorenheit irgendwie auch wieder, ne?
Das war so eine Künstlerreise, Verband bildender Künstler. Da war ich dann endlich auch mal dran mit so einer Reise. Und das war so eine, wo die Spezialisten, die sich immer was besorgt haben, die hatten schon keine Lust mehr, dahin zu fahren. Im Oktober nach Leningrad und Moskau. Und die ersten zwei, drei Tage wollte ich nur sofort wieder nach Hause, weil ich das nur kalt und furchtbar fand. Und das, was da eigentlich an Schönheit ist in Leningrad, das konnte ich einfach nicht sehen, weil ich es so furchtbar fand. Und dann kam dieser Umschlag, dass ich mir gesagt habe, es hat doch keinen Zweck, hier nur dumm rumzusitzen und maulig zu sein. Und dann habe ich das, was ich erlebt habe und was ich empfunden habe, versucht zu fotografieren. Und das war dieses, soll die ganze Gruppe rauslatschen sozusagen aus dem Bus. Ich bleibe einfach drin und fotografiere einfach durch die Scheibe. Das ist die Perspektive, die ich eigentlich zu diesem Umfeld hatte. Und das ist dann, wie ich erst hinterher richtig rausgefunden habe, dass ich das hätte ich viel systematischer noch betreiben sollen. Das war genau das Richtige. Und ich nenne diese Sache ja auch Oktober. Da war ja im September in Berlin schon alles Mögliche passiert. Mhm. Und im Oktober, im Revolutionsmonat, fahre ich dorthin, woher das alles kam.
Zu Gorbatschow eigentlich.
Ne? Zu Gorbatschow, das ist ja der zweite Teil, aber überhaupt 1917, der Oktoberrevolution.
Ach, so weit gehen Sie zurück.
Okay. Ja, unbedingt. Das ist ja der eigentliche Kern der Angelegenheit. Da sitze ich da und es war tatsächlich so, dass ich im Hotelfoyer sitze und alles Mögliche und schlechte Russischkenntnisse. Jedenfalls entstand ein Getuschel oder so, und ich glaube, das war der 18. Oktober, und da war der Honecker abgesetzt. Ja.
Da
dachte ich, und ich sitze in Moskau im Hotel, das geht doch gar nicht besser.
Ja. Da schließen sich historische Kreise irgendwie auch. Ne? Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ich meine, vielleicht passt das auch sozusagen zu Ihrem Architektur- und Stadtplanungsstudium, was Sie in Weimar abgeschlossen haben und dann ja auch als Stadtplaner gearbeitet haben. Brücken interessieren Sie, Rohre, Leitungen, Schienen, verschiedene Geräte, die dann aber zum Teil wieder unterbrochen werden. Ja. Zum Teil wirken fast wie giftige Reptile. Also es gibt so Rohre, die wirklich wirken wie riesige Schlangen, die man lieber aus dem Weg geht.
Ja.
Ist das auch irgendwie sinnbildlich für Sie oder ist das einfach nur Interesse an diesen Formen?
Das ist ein Interesse an diesen Formen. Das muss immer sein bei Fotos. Ich muss mich für Formen interessieren. Sonst, wie gesagt, sonst muss ich ein anderes Medium wählen. Aber es war natürlich auch das, was vieles im Osten ausgemacht hat. Also das ist alles, es war oft nicht ökonomisch klug, sondern einfach nur billig. Ja, und dazu gehörten zum Beispiel diese freiliegenden Heizleitungen.
Die dampften im Winter dann.
Ja, und die haben ja diese merkwürdigen Knickgebilde oder so. Ja. Das hat ja mit Ausdehnung zu tun und mit dem Material, sonst wären sie noch schneller geplatzt. Ja. Und das ist natürlich auch eine aggressive Herangehensweise gewesen. Also ich wusste, wie diese Sachen alle entstanden sind und wie unmenschlich die auch stattmachen können. Überall da, wo eine Heizleitung ist, kann ich als Mensch nicht lang gehen. Da muss ich einen Umweg machen.
Ja. Ja, und unglaublich hässlich. Im Grunde wirklich der Inbegriff der Hässlichkeit, diese riesigen, dicken Rohre. Oder?
Und das ist natürlich auch eine Form von Zugang, also dass ich eine Form daraus mache. Ich wollte es damit nicht abmildern, aber über die Form kann ich es in Szene setzen, kann ich es zeigen.
Ulrich Wüst, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke.